Aber Gott ist interessiert an dir, dass du dich entfalten kannst, dass du dich entwickeln kannst. Das ist sein Urbedürfnis, das wir in uns drinnen haben, dass Gott uns entwickelt, dass wir weiterkommen können, dass wir uns entfalten können. Und genau das macht Gott. Er setzt uns in die Freiheit hinein. Und darum ist es ja auch wichtig, dass wir die Fackel weitergeben können, dass immer wieder neue Generationen sich weiter entfalten können. Darum haben wir ja diese Predigtserie, in der wir drinnen sind, Pass the Fire. Das Feuer weitergeben. Und wir haben da so das klassische Beispiel von Paulus zu Timotheus, oder? Da gibt es so ein Generationenwechsel, der stattgefunden hatte. In meiner letzten Predigt hatte ich das versucht, ein bisschen zu zeigen. Ja, wie ist das gelaufen in der ersten Missionsreise? Da hatte der Paulus einfach mal vorgemacht und der Timotheus hat das einfach beobachtet. Und bei der zweiten Missionsreise hat dann Paulus gesagt, komm mit. Und jetzt konnte er noch weiter beobachten, vielleicht sogar kleine Aufgaben übernehmen. Und dann kam die dritte Missionsreise, da konnte der Timotheus schon ganze Projekte so quasi übernehmen. Und dann hat Paulus noch zwei Briefe geschrieben zur Stärkung, schau mal so und so, wenn du in der Gemeinde bist, mach es so. Und dann ist die Multiplikation dann vollkommen gewesen. Ja, so gut. Und gerade bei Timotheus haben wir gesehen, das ist so ein bisschen ein Grund, warum das Übergeben der Fackel manchmal nicht funktioniert, weil die jüngere Generation die Fackel nur schwer annimmt. Das ist so ein Hindernis, das da ist. Die Jüngeren nehmen es nicht ganz an, denn der Timotheus, der war jung, der fühlte sich nicht ready. Und dann hatten die Ältesten mit ihm gebetet und Paulus hat Unterstützung gegeben, dass das geht und hat ihn langsam eingeführt. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Generation früher, die war doch stolz, wenn man für etwas angefragt wurde. Ja, selbstverständlich kann ich das. Vielleicht hat man dem Mund etwas vorgenommen. Aber heute habe ich manchmal den Eindruck, ist gerade das Umgekehrte. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann ist man unsicher. Denn wenn man Verantwortung übernimmt, dann ist die Chance groß, dass man Fehler macht. Ja, das ist halt nun mal so. Aber dann möchte man nicht noch einmal kritisiert werden, man wird schon genügend kritisiert. Und dann so sind wir vielleicht manchmal so ein bisschen Timotheusse, die so zaghaft dann wagen, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn, aber gell, du coachest mich. Ja, okay, gut, was machen wir? So, also das ist der eine Grund, warum das Pass the Fire manchmal nicht funktioniert. Die Jüngeren, so wie der Timotheus, nehmen das nur zaghaft an. Jetzt heute möchte ich die andere Seite ansehen, diese Seite. Manchmal ist es schwierig als ältere Generation, das Feuer weiterzugeben, abzugeben, dass es weitergeht. Und ich lese dazu aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 17, dort ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hände emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein, legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Wow, was haben wir da für eine seltsame Geschichte? Das Volk Israel, das war über 400 Jahre in der Knechtschaft in Ägypten. Die waren Sklaven, die mussten dienen, die hatten geschrien, Gott hilf uns. Und dann hat Gott mit starker Hand durch den Mose das Volk rausgeführt. Und jetzt gehen da vielleicht 3 Millionen Leute aus Ägypten raus. Richtung verheißenes Land zuerst einmal zum Berg Sinai. Das waren so etwa 3 Monate. Und innerhalb dieser 3 Monate kam Amalek. So ein anderes Heer stellte sich gegen sie. Und das ist jetzt so die Situation. Die Wüstenwanderung hat eben gerade erst begonnen. Mose war 80-jährig. Und jetzt kommt Amalek. Was machen wir jetzt? So, eine schwierige Situation. Der Mose ist auf dem Berg oder auf dem Hügel und der hat einen Heerführer eingesetzt. Wer war dieser Heerführer? Ah, der Josua. Also wir haben da den Mose, der ist oben und unten haben wir den Josua. Und jetzt wurde der Josua da eingesetzt. Ja, von Josua wissen wir nicht, wer er ist. Also das ist die erste Nennung überhaupt dieses Namens. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann merken wir, das ist der, der jetzt 40 Jahre mit Mose unterwegs war während der Wüstenzeit. Und als dann der Mose gestorben war, war es dann der Josua, der das Volk dann ins verheißene Land geführt hatte. Das ist auch der Josua, der das 6. Buch in der Bibel geschrieben hat, das Buch Josua. Also, später wissen wir dann mehr. Das ist jetzt die erste Begegnung, die da überhaupt berichtet wird. Vorher war der Josua ein Sklave in Ägypten. Und jetzt kommt da der Mose, berufen, kommt aus Midian zurück und führt jetzt das Volk raus. Und jetzt ist der Mose da auf dem Berg, auf dem Hügel. Und der Josua sollte da kämpfen. Und jetzt setzt er ihn ein und sagt, suche da Männer und dann kämpfe. Also der hat ihn gebrieft und so, und jetzt sollte er diesen Dienst tun. Ja gut, Quizfrage. Wer hatte die bessere militärische Ausbildung? Der Mose oder der Josua? Wer hatte mehr Erfahrung? Der Mose oder der Josua? Ja, könnte natürlich sagen, ja, wohl der Josua. Also der Mose wird wohl nicht jemanden einsetzen, der keine Erfahrung hat. Also die Chance ist doch groß, dass der Josua mehr Erfahrung hat. Aber so war es eben nicht. Der Mose, der hatte die Erfahrung. Denn der Mose, der war zu einer Zeit geboren, als die Ägypter Angst hatten vor Israel. Denn Israel wurde immer mächtiger, dass der Pharao, der König dort, gesagt hatte, so, alle Knäblein werden umgebracht. Und als jetzt Mose auf die Welt kam, wollte die Mutter ihn schützen. Er kam da so in ein Schiffchen, war da irgendwo im Schilf auf dem Nil und die Tochter des Pharaos hat ihn gesehen, hatte Erbarmen, wie er weinte. Und so kam es dann, dass der Mose in Ägypten aufgewachsen ist, der hatte die beste militärische Ausbildung erhalten überhaupt. Das war die stärkste Armee der ganzen Welt. Das heißt, das war ein Vollprofi in militärischen Sachen. Der hatte Top-Ausbildung, der hatte Erfahrung. Und der Josua, wie viel Erfahrung hatte der? Null? Null? Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Hallo Mose, was machst du da? Du delegierst da eine Aufgabe einem Josua, der null Erfahrung hat. Null. Das geht doch gar nicht. So, und jetzt spüren wir ein bisschen, warum das ja auch für uns schwierig ist, wenn man die Fackel weitergeben soll. Denn der Nächste, der kommt, hat unter Umständen keine Erfahrung. Da ist doch logisch, dass man da die Fackel nicht abgibt. Also solange ich noch mehr Erfahrung habe und das besser machen kann wie der andere, ja, da muss ich ja den Platz gar nicht räumen. Im Gegenteil, die brauchen mich doch. Und jetzt kommt das Hirnrissige, dass der Mose die Verantwortung für diesen Kampf jemandem abgibt, der null Ahnung hat. Hättest du das gemacht? Ja, sicher nicht. Geht doch gar nicht. Der kann das ja gar nicht. Klar, der Mose hat ihn schon noch gebrieft und jetzt sammelt er die Leute. Und der Mose hat jetzt nicht einfach gesagt, ja, tschüss zusammen, ich bin 80, ich ziehe mich jetzt da mal eine Runde zurück. Nein, nein, der Mose, der war ja schon im Einsatz, aber nicht mehr an der Front. Sondern er hat sich in die Mentorenrolle zurückgezogen. Der hat gesagt, ich unterstütze dich, ich briefe dich und jetzt sammelst du da die Leute und so. Der hat ihm sicher auch noch gesagt, ein bisschen militärisch, wie das Gebiet dort aussieht und was so die Gefahren sein könnten, male ich mir so aus. Und er unterstützte ihn im Gebet. Und jetzt ist es wichtig, dass die ältere Generation den richtigen Zeitpunkt findet, wo man in die Mentorenrolle wechselt. Und das ist eine ganz, ganz heikle und schwierige Phase. Denn solange der andere es noch nicht besser kann wie ich, warum sollte ich denn abgeben? Also, wäre ja blöd. Da ging ja Know-how verloren. Das macht man doch nicht. Und es ist voll verständlich, dass die ältere Generation Mühe hat mit Abgeben, denn man möchte ja das Beste für die Gemeinde. Also, wieso soll ich jetzt da zurückgehen? Und der Mose macht das. Und das ist schwierig. Ich erlebe das so dann dort mal in der Beratung, wenn frisch gebackene Senioren da sind, dass sie sagen, du, ein Tag auf den anderen, ich werde nicht mehr gebraucht. Hey, damals noch im Geschäft und ich wusste am besten, wie der Laden läuft. Und die Jungen sind da gekommen und gesagt, du, was soll ich da machen? Ich konnte immer helfen. Und das hat mir auch Lebenssinn gegeben. Und von einem Tag auf den anderen bin ich nicht mehr gefragt. Obwohl ich es immer noch besser wüsste. Aber die brauchen mich nicht mehr. Und da merke ich, wie das schwerfällt. Und bisher hatte ich immer so ein bisschen getan, ja, du weißt eben nicht, wer du in Christus bist. Dann ginge das. Bis ich jetzt da selber etwas erfahren habe in unserem Gemeindeverband. Wir sind gerade so lehrmäßig in einem Generationenwechsel. Und der eine geht und jetzt braucht es ja einen neuen. Und da dachte ich noch, ja, da hätte ich wahrscheinlich schon noch einen Beitrag. Ich meine, ich habe viel Lehrerfahrung und viel Ausbildung und Know-how und Vernetzung und so. Könnte ich ja noch etwas in den Verband geben. Und dann hat der Vorstand beschlossen, wir wollen nicht einen, der nur noch so einige Jährchen hat, sondern einen, der dann vielleicht 20 oder 30 Jahre dann diese Aufgabe machen könnte. Ja, habe ich gut verstanden. Aber ich merkte dann für mich, ja, obla, jetzt bin ich alt. Also nicht nur, weil ich jetzt Großvater eben geworden bin, ja, das auch, ja. Nicht nur, weil ich jetzt weiße Haare habe, sondern jetzt bin ich wirklich eine Generation weiter. Und das ist dann schon gerade so ein bisschen, ich verstehe heute die Leute schon besser, die 65 sind und ja. Und jetzt? Und das war für mich ganz eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt gehe ich in die Mentorenrolle. Also jetzt ist nicht mehr das Ziel, dass ich möglichst an der Front bin und selber umsetze. Nein, wie kann ich unterstützen? Und der jetzt inzwischen gewählt ist, ist schon relativ früh gekommen. Du, ich habe da eine Anfrage. Würdest du mich coachen? Ja, okay, jetzt haben wir schon einige Treffen und so und so. Also jetzt bin ich in einer anderen Rolle. Jetzt bin ich nicht mehr an der Front in der Verantwortung, aber ich begleite ihn, theologisch und jetzt auch strukturell und gruppendynamisch. Und so. Das ist eine coole Sache, mache es gerne. Aber es ist eine andere Rolle. Und dann habe ich eben gemerkt, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, jetzt etwas abzugeben, was einem doch aber eigentlich lieb geworden ist. Und jetzt ist die Kunst, dass man als Senior-Leitungsebene, um das mal so zu nennen, den richtigen Zeitpunkt findet. Wann sollte ich etwas abgeben und das an eine Person, die noch nichts kann unter Umständen? Das ist knallhart. Aber was passiert, wenn ich nicht abgebe? Wenn ich sage, ich kann sie noch besser als alle anderen, und das stimmt ja auch, man kann sie besser. Bis man dann so alt und altersmäßig es nicht mehr geht, kräftemäßig nicht mehr geht, dann ist dann wirklich niemand mehr da. Und das ist jetzt aber nicht die Idee. Das heißt, den Zeitpunkt zu finden, wo sollte ich oder wann sollte ich abgeben, nicht in dem Sinne, dass ich nichts mehr mache, aber dass ich in einer Mentoren, in einer Begleitungsrolle als Coach jetzt unterwegs bin. Oh, das wünsche ich mir für alle, die irgendwo in einer Verantwortung drin sind. Also wir sagen jetzt nicht einfach, zack, in der Gemeinde mit 65 ist Schluss. Nein, nein, es gibt ja Dinge, die man schon vielleicht mit 50 plus irgendwie so abgibt und andere Dinge können ja auch noch mehr als 65 laufen. Es geht mir nicht um ein bestimmtes Jahr. Aber doch, dass wir uns überlegen, was ist jetzt in diesem Fall der Weg von Gott? Na gut, jetzt ist da Mose auf dem Hügel. Und der Josua ist da unten in der Ebene und kämpft. Und siehe da, wenn man die Hände emporhält, dann geht's und sonst dann eben nicht. Ja, wie ist das jetzt dem Mose ergangen? Der sieht ja den Josua da unten. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Mose da und dort gedacht hat, ach Josua, was machst du jetzt? Nein. Siehst du nicht, dass die da hinten da kommen? Jetzt hättest du doch das Volk teilen sollen und die einen von so und die anderen von so. Weiß er nicht. Aber der Mose, der hatte ja diesen Blick und der Josua nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges, was Josua da geboten hat, nicht so gut war. Ja, jetzt stell dir mal vor, die haben ja dann gewonnen, oder? Jetzt ist der Kampf fertig, der Mose kommt wieder zu Josua. Und jetzt würde der Mose sagen, du hast Josua, jetzt müssen wir da schon mal eine Sitzung machen. Also da habe ich jetzt schon etwas anderes von dir erwartet. Also das war jetzt also keine gute Leistung. Also ich habe das gesehen, dann hast du da nicht reagiert und da hättest du so und so und so und so. Und jetzt kommt brumm mal ein Schwall Kritik. Wie wäre das bei Josua angekommen? Ja, wenn das zweimal so laufen würde, würde ich als Josua sagen, du weißt was, tschüss zusammen. Ja, ich habe mein Leben sogar riskiert. Und ich habe mich eingesetzt und ich habe das gemacht, obwohl ich keine Erfahrung habe. Aber ich habe gesehen, es braucht jemand. Ich habe mich eingesetzt, obwohl gewisse Dinge noch nicht da sind. Und jetzt kommt einfach so eine Kritik. Du weißt was, das brauche ich nicht. Und dann wundern wir uns, dass die Übergabe nicht klappt. Das geht nicht. Oder wenn dann, ich meine, die haben ja gewonnen, könnte man als Josua als Mose ja sagen, Josua, gut gemacht. Naja, wir können dann schon mal noch ein Manöverkritik machen, aber hey, so gut und der Herr hat Sieg gegeben und wir gehen da vorwärts und du hast das gut gemacht und du hast Erfahrung sammeln können und das nächste Mal geht das noch einfacher und du bist dann ruhig und so weiter. Ja, das wäre doch. Aber wenn nur Kritik kommt, dann hängt man als jüngere Generation ab. Ja, du, das brauche ich nicht. Das brauche ich jetzt gar nicht. Und das ist dann schwierig, oder? Du sagst jetzt vielleicht, ja, wir müssen doch der jüngeren Generation sagen, wenn sie da etwas Falsches machen. Ja, ja, einverstanden. Aber die Frage ist, wie? Oder wenn eine Beziehung da ist zur jüngeren Generation, dann geht das. Und wie kannst du herausfinden, ob die Beziehung da ist? Sie ist dann da, wenn die jüngere Generation auch vorher schon immer wieder mal zu dir gekommen ist, gerne mit dir zusammen ist, eh schon gefragt haben, du, wie geht das eigentlich? Also wenn nicht du dich aufdrücken musstest, sondern wenn die Frage von der anderen Seite kommt, du, könntest du mir da mal helfen? Ich habe da so ein Projekt. Und wenn die Beziehung gebaut ist und das Vertrauen da ist und jetzt merkst du, du solltest etwas sagen, ja, das ist dann nicht so ein Problem. Denn da kannst du fragen, du, ich hätte da noch ein Feedback, darf ich dir das geben? Ja, wenn jetzt die Person Nein sagt, ist Nein. Aber was nicht geht, ist, dass du ungefragt dich einfach aufdrückst. Denn weißt du, was dann passiert am Gegenüber? Zack. Ja, ja, das übersteht man dann, indem man nichts sagt, oder? Man ist da der Jüngere und dann geht das rein und wieder raus. Ja, da hättest du geradezu das Feedback nicht sagen müssen. Feedback geht nur dort, wo eine vertrauensvolle Beziehung da ist. Wo man offen ist, wo man gerne hinhört, wo man auch vorher schon ermutigt wurde, wo man weiß, jetzt wird man nicht geköpft, wenn jetzt das Feedback kommt, sondern wo man weiß, ja, wenn die Person kommt, ja, dann höre ich gerne hin. Denn ich habe schon profitiert und kann da auch nochmals etwas mitnehmen. Ich bin überzeugt, gerade weil der Josua 40 Jahre lang dann an der Seite Moses war, der Mose kam nicht einfach so, sondern der hat ermutigt. Der hat ihm das Fach-Know-how weitergegeben, aber die Beziehung hat gestimmt. Das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Also, manchmal geht es nicht weiter, weil einfach dann Kritik da ist. Es stimmt einfach nicht. Und jetzt wird da gesagt und gemacht und getan, weil der Jüngere es nicht so macht, wie man es sich selber gewohnt war. Ja, die Jüngeren machen es anders. Und wenn man jetzt nur kritisiert, weil es nicht mehr so ist, wie man es selber hatte, das erbaut nicht. Und dann geht die Fackel nicht weiter. Nun, jetzt war Mose da oben. Und er hatte die Hände erhoben und wenn er das tat, dann konnte Israel vorpreschen, aber wenn die Hände unten waren, eben nicht. Und jetzt hatte der Mose aber ein Problem. Es dauerte ja bis zum Sonnenuntergang. Wir wissen nicht, wann der Kampf begonnen hat, aber mach das mal 2 Minuten, dann wird es bereits schwierig. Und das Problem hatte der Mose auch. Die Hände gingen da runter, aber zum Glück war er nicht alleine. Wer war da noch auf dem Hügel? Der Aaron und der Hur. Wer war dann der Aaron? Das war sein Bruder. Der war 3 Jahre älter. Das war dann der, der vielleicht etwa ein Jahr später, als dann die Stiftshütte gebaut wurde, als Hohenpriester eingesetzt wurde. Das heißt, der Aaron, das ist der geistliche Leiter dann später geworden, und der Mose, der war der Leiter des Volkes. Also das war so die Seniorleitungsebene. Die 2 da miteinander. Und der Aaron hat da den Arm gehalten, so dass die Hände oben blieben. Und dann war da noch der Hur. Wer ist der Hur? Ja, den kennen wir nicht. War einfach noch der Hur. Ja, gut. Im 1. Chronik 2 haben wir also die Stammbäume. Und da lesen wir dann ein bisschen, wie das irgendwie zusammengehört. Also so altersmäßig, so ungefähr waren die ähnlich alt. Und wir sehen dann im 2. Mose 24, als Mose erneut auf den Berg ging, um die 2 Gesetzestafeln zu empfangen, da hat er dann dem Volk gesagt, falls von euch jemand eine Rechtsfrage hat, wenn ich jetzt weg bin, dann ist Aaron und Hur bei euch. Na, das ist jetzt spannend. Also der Hur, das ist ein Namenloser bisher, und jetzt konnte der aber dem Mose zusehen. Hey, was muss das für einen Eindruck hinterlassen haben? Wenn der jetzt da stützt und er merkt, hey, wenn ich stütze, dann hat das Einfluss. Und der Mose betet, der konnte beobachten, wie hat der Mose die Beziehung zu Gott gestaltet. Wow, das muss total Eindruck gemacht haben. Und das war für ihn so richtig ein Entwicklungsboost. Und als dann Mose 40 Tage weg war, dann hat er eine Teilverantwortung übernehmen können. Ja, ja, der ältere Aaron war dann auch da, aber er jetzt eben auch schon. Hey, und das ist Fackel weitergeben. Der Mose, der hatte den Blick dafür, wen kann ich einsetzen? Ich setze den Josua für das ein und den Hur für das. Genial. Und so konnte die Fackel weitergegeben werden. Also der Mose hatte Vertrauen darauf, namenlose Leute dorthin zu setzen, und er entwickelte sie. Er machte etwas vor, die konnten zusehen, und dann gab er ihnen gewisse Teilverantwortung. So, so gut. Und jetzt ist der Großvater, der Hur, der Großvater von Bezalel. Wer ist der Bezalel? Himmels Willen. Das ist der, der so einige Monate später von Gott berufen wurde, die Stiftshütte zu bauen. Das war, ich sag's mal so, ein bisschen lapidar, der Erste, der erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Genial. Gut, Mose ja vielleicht auch, ist ja egal. Aber da heißt es explizit, Gott hat ihn erwählt, um die Stiftshütte zu bauen. So, und jetzt von den Generationen her, Mose ist 80, Aaron ist 83, dann eine Generation darunter, und er ist der Großvater. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt der Bezalel war. Der war echt jung. Vielleicht 15, irgendwie so, ich weiß nicht. Aber der war echt jung, wenn der da der Enkel ist. Und klar, berufen hat Gott nicht der Mose. Mose hat ihn das von Gott übernommen und ihn gefördert. Vielleicht hätte es Mose auch nicht gewagt. Aber Gott wagt es, einen echt Jungen hinzustellen, der jetzt da die Verantwortung hat, für die Stiftshütte zu bauen. Hey, was hat sich da Gott überlegt? Geht doch gar nicht. Wir brauchen gefestigte Leute, die da das können und Erfahrung haben. So, dann ist gut. Aber doch nicht den Bezalel. Und wir merken, wie wichtig das ist offenbar für Gott, dass frühzeitig Junge eine Chance haben und nachgezogen werden. Der Mose, der hatte schon noch die Gesamtverantwortung. Ja, der Mose hat sicher unterstützt. Und wenn dann die Leute gekommen sind, jetzt hast du aber diesen Seraph da nicht so schön gestickt, oder? Hat der Mose dann sicher gesagt, schon gut. Ja. Aber Gott ist es offenbar wichtig, dass sich junge Leute hindürfen. Oder jetzt waren wir da in der letzten Saturday Night Church am Samstag, oder? Und der Johnny, ich bin richtig Fan von dir, oder? Hat da die Leitung inne gehabt, hat das top gemacht, super, super, genial. So. Und dann hatten wir die Woche darauf Sitzung, der Saturday Night Church, und hatten da miteinander ausgetauscht, ja, wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn der Johnny noch einfach eine junge Person neben sich gehabt hätte? So, und diese Person wäre jetzt mega nervös gewesen, hätte vielleicht kaum etwas gesagt und die Lichter sind da und wäre so. Aber die Person hätte einen Erfahrungsschatz aufbauen können. Warum nicht gerade so für punktuelle Sachen einfach mal an die Seite nehmen und dann kann der mal üben. Eben, ein solch einen, dass der hingestellt wird. Oder in Kommissionen kann man das gut machen. Denn Kommissionen, die haben keine Verantwortung, die arbeiten ja zugunsten eines übergeordneten Gremiums. Kommissionen beschließen nicht, sondern die bereiten vor. Und Kommissionen sind zeitlich begrenzt. Also wenn du jetzt jemanden da fragst, bist du dabei und es klappt nicht, ja, nicht so schlimm, die Kommission hört sowieso wieder auf. Und darum gerade bei Kommissionen, bei punktuellen Sachen überlege, wo könntest du jemanden mitnehmen, dass einfach genau das geschieht, was da bei Mose gewesen ist. Über 3 Generationen hat er da jemanden mitgenommen, weil Gott gesagt hat, so soll es sein. Und so möchte ich uns allen Mut machen. Ich glaube, es gibt 2 Punkte, warum die Fackel nicht weitergeht. Zum einen, weil die Jüngeren es nicht wagen aufzunehmen. Und auf der anderen Seite aber, dass die ältere Generation nicht wagt abzugeben. Und darum kommen wir beten. Wir beten, dass wir den richtigen Zeitpunkt erkennen, wo geht es weiter. Vielleicht viel früher, als man das bisher gedacht hat. Meine ich, wenn ich so diese Bibeltexte lese. Aber auch, dass wir, wenn wir abgegeben haben, nicht einfach nur kritisieren, weil es jetzt anders ist, sondern dass wir erkennen, wir holen auch echt Junge nach. Nicht alleine lassen, aber mit hineinnehmen. Kommt, lass uns beten. Vater im Himmel, danke für solche Beispiele, die du uns gibst. Ich bin fasziniert, wie du so einen Jungen einfach mit hineingenommen hast, die Stiftshütte zu bauen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, wo ist es dran abzugeben. Dass du uns Mut gibst, Leute nachzunehmen, die es noch nicht können. Die noch keine Erfahrung haben, aber die wir begleiten können und so das eigene Know-how eben weitergeben, statt dass es dann ausstirbt. Danke, gibst du uns die Weisheit. Danke, dürfen wir es wagen, in eine andere Rolle zu schlüpfen, damit Junge begleitet sein können. Führe uns und zeige uns, wo du Junge berufen hast. Auch dort, wo wir es menschlich nicht sehen, aber dass wir von dir hören können und dass wir es wagen, Leute nachzunehmen. Dass wiederum Junge entfaltet sein können, dass sie sich entwickeln können und so gerüstet sind für die Zukunft. Leite uns darin. Oh, wir brauchen dich so sehr. Danke für dieses Beispiel und danke, dass du uns, dass du mich führst, in diesen Fragen. Amen.